Das Jahr ist noch jung und wir heißen euch herzlich willkommen im 2026 und zur 17. Folge von unserem Zweiblock. Was haben wir heute für Themen?
News, ein Blogartikel von der Carpathia, dass erste Händler aus der Schweiz auf Temu fangen, anfangen zu verkaufen. Dann eine Studie, State of the Marketing 2026, die für Marketingleiter interessant ist. Und dann gehen wir in den Hauptteil rein, wo wir so ein bisschen in Kristallkugeln schauen, was für Themen sind im Digitalbereich im 2026 für Schweizer KMUs wichtig. Und dann haben wir den Tooltip, aber...
Also, dranbleiben! Neues Jahr, neues Glück, 2026 ist eingeläutet, hast fleissig gefeiert, Erich, über
die Feste. Du musst studieren, ob du 25 oder 26 sagen, gell? Das wird noch Bahnen so gehen, ein paar Mal 25 noch schreiben. Ja, wir haben noch ein bisschen gefeiert, ja, es war lustig mit allen zusammen.
Das ist eben schön und jetzt, neues Jahr, neues Glück. Wir haben schon wieder Anfangsjahr und schon wieder Unmengen an Themen, die wir müssen unbedingt aufs Tapet bringen. Und darum würde ich sagen, legen wir doch gerade los. Und wir wünschen euch nur das Beste fürs 2026. Wir wünschen euch viel Gesundheit und Wohlergehen, dass wir in ein tolles 2026 miteinander dürfen starten. Und wir legen doch gerade los mit der ersten News. Und bei dieser ersten News geht es heute um die ersten Händler, die bei Temu aktiv sind. Hast du den Artikel von Carpathia gesehen, Erich, wo es darum gegangen ist, dass trotz Kritik erste Schweizer Händler bei Temu auftauchen?
Ja, genau.
Und zwar ist noch im alten Jahr gewesen.
Genau, das ist noch im alten Jahr gewesen. Genau, Temu hat ein Local-to-Local-Programm. Da haben wir auch schon mal darüber geredet, wo es darum geht, lokale Anbieter auf Temu drauf zu bringen. Die Idee dort hinten dran von Temu ist, eine grössere Auswahl anzubieten und vor allem schnellere Lieferungen, als nicht zwei Wochen geht, bis die Päckchen zum Beispiel bei uns sind.
Also das heisst, die Schweizer Händler machen tatsächlich mit, auch grosse wie Belani, die ja exklusive Möbel hat. Das überrascht gerade, weil Temu ja eigentlich manchmal mit unlauteren Praktiken oder Billigware kritisiert wird, Erich.
Ja, das ist paradox. Temu hat zwar eine enorme Reichweite, das heisst von Händlern im Tiefpreissegment, die eine breite Distribution haben, also viele Kanäle bedienen oder in verschiedene Länder liefern, ist das natürlich ein attraktiver Umsatzkanal, trotz einem höheren Reputationsrisiko, das sie dort eingehen.
Aber Temu steht ja klar für das Billigsegment. Nimmst du die Weihnachtsgeschenke von Temu, zeigt, dass Konsumenten ja dort weniger auf die Qualität geschaut haben, oder?
Ja, das ist so. Also die Konsumenten in dieser Studie aus Deutschland und Österreich legen mehr Wert auf einen niedrigen Preis und weniger auf die Haltbarkeit und Sozialstandards, die eingehalten werden von den Herstellern. Also eigentlich genau das, was wir an Weihnachten nicht wollen oder möchten eigentlich unterstützen.
Das heisst, die Schweizer KMU, die auf Qualität setzen, müssen sich ja eigentlich von Temu abgrenzen. Was sind denn da die wichtigsten Hebel, um gegen den Preisdruck auch zu bestehen? Oder ist es am Schluss nur noch Geiz ist geil?
Ja, die Hersteller und Händler müssen sich differenzieren. Am besten, und der Fokus muss dort drauf liegen, auf gute Qualität und Zuverlässigkeit von der Lieferung oder vom Kundenservice, der geboten wird.
Ja, aber Qualität ist ja eindeutig sehr schwierig zu kommunizieren. Ich habe das beste, qualitativ beste Produkt, das kann ich ja noch schnell schreiben. Was ist denn mit der Kundenberatung oder einem Kundenservice, wo ja sehr oft auch eine Stärke ist von einem lokalen Händler? Ist das auch für die Qualität, wird das dort auch genannt?
Also gute Beratung und Service ist, wie wir gesagt haben, entscheidend. Und man sagt ja gerade im lokalen Handel noch, dass dort persönliche Beratung in der Sprache, die ich rede, möglich ist, vor Ort im Laden mit diesen Produkten, dass es klare Garantieleistungen gibt und dass ich unkomplizierte Retourenabwicklung im Onlinehandel habe, wenn ich bei einem Händler in der Schweiz bestelle. Das tut natürlich Vertrauen nachhaltig fördern, aber so wie ich das sehe, wird dort vielmals leider eben daran gespart.
Ja, und so wie ich gehört habe, hast du schon einschlägige Erfahrungen gemacht, mit Holland etwas zurückzuschicken, gell? Ja. Und dann geht es eben schon los und dann ist die Kundenzufriedenheit sehr oft schnell im Keller. Gehen wir aber auf das nächste Thema, Marketing und IT-Entscheider. Wie helfen digitale Tools, um gegen die grossen chinesischen Giganten effizienter zu werden? Weil die Preise sind ja Anwartung, die dort gemacht werden.
Ja, Digitalisierung vorantreiben, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Und da geht es primär darum, zum Kosten sparen und agiler werden, also dass ich schneller auf Situationen drauf reagieren kann. Das heisst, prüfen den KI-Einsatz oder die Automatisierung. Also KI für Texterstellung, das haben wir schon mal gehört, im letzten Mal in der FANW-Studie. Dort wird KI eingesetzt, aber für andere Use Cases, wie zum Beispiel der Kundensupport, also Kundendienst, oder auch Kundenberatung, ist es eher noch wenig im Einsatz. Ich verlinke dann das, die Episode 15, die FANW Onlinehändler-Befragungsstudie, noch dort drin. Und zum Thema Holland-Päckli. Ich habe im Fall immer noch keine Rückantwort. Das ist jetzt fast schon ein halbes Jahr her. Ich habe mehrmals schon nachgefragt. Und Post von Holland kann mir keine Antwort geben. Die sind immer noch am Schauen, ob ich das Geld zurückkriege.
Dein Problem ist, du musst auf Holländisch schreiben. Die verstehen
das
dich
nicht, eben
Local Language.
Aber auch dann nicht.
Also Qualität und Service als USP für unsere Schweizer Händler ist eindeutig ein klarer Fall. Kombiniert mit digitaler und KI-gestützter Effizienz, dann sollte doch das die Margen entlasten, gell?
Ja, und nicht zu vergessen die lokale Lagerhaltung, die uns in der Schweiz ermöglicht, innerhalb ein bis zwei Tagen zu liefern. Wobei durch das Local-to-Local-Programm wird das natürlich immer mehr aufgeweicht werden, aber das ist aktuell noch ein Vorteil, den wir haben als Schweizer Händler, dass wir schneller liefern und Verfügbarkeit haben.
Also die Hersteller und Händler sind aktuell stark gefordert. Der Markt verändert sich stark und erwartet komplett neue Ansätze. Andererseits wird das Marketing durch KI zunehmend auf den Kopf gestellt, auch in der Bildgenerierung, in der Clipgenerierung. Was sagst du dort dazu?
Ja, da braucht es eine Strategie. Also wer sich dort eine Strategie zurechtlegt oder nicht zurechtgelegt hat, hat in Zukunft ein massives Problem. Alles wird immer globaler, alles wird immer digitaler und alles wird immer schneller. Also die Zyklen, die sind immer kürzer, wo ich da drauf muss reagieren, wo etwas passiert, wo Aktionen von mir gefordert sind, dass ich mich bewege. Andererseits extrem anspruchsvoll. Es wird sich jetzt zeigen, wer die Hausaufgaben in der Vergangenheit gemacht hat oder wer sich auf den Lorbeeren ausgeruht hat. Das wird extrem interessant werden in den nächsten paar Monaten oder Jahren.
Also global, local quasi. Kommen wir doch zu der zweiten News. State of Marketing in Europa 2026 von McKinsey. Da ist eine Studie rausgekommen.
Genau. Und dort ist die Frage bei dieser Studie, was heisst das für die Schweiz und was sind die dringendsten oder wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie raus für die Schweiz?
Im Kern geht es in dieser Studie darum, dass Grundlagen vom Marketing neu zu denken sind. Vertrauen soll aufgebaut werden, Effektivität soll wirklich bewiesen werden und mutig soll man sein im KI-Einsatz, was auch immer. Das heisst, das Branding soll zudem in einer Top-Priorität für Europas CMOs werden, oder nicht?
Ja, Branding, interessant. Das in der Zeit von KI und Performance-Marketing, also wir wieder über Branding reden, also das heisst, wir besinnen uns eigentlich wieder auf alte Werte zurück.
Genau, in dieser turbulenten Zeit von der Globalisierung suchen also Konsumenten wieder Klarheit, Sicherheit. Die Marke soll wieder der Anker werden für den Konsumenten. Eine emotionale Relevanz soll geschaffen werden und damit soll das langfristige Wachstum entstehen. Sind wir mal gespannt.
Ja, ich verstehe, aber was heisst denn das Vertrauen konkret für europäische und Schweizer Firmen?
Ja, es geht eigentlich im grössten Teil um die ganze Authentizität und interaktives Branding. Marken müssen einen echten Dialog aufbauen und sie sollen mit dem Kunden wirklich den Dialog führen und nicht nur als Sender von Botschaften gelten.
Und wie siehst du das? Wie sieht denn das mit dem Geld aus? Die Wirtschaftslage ist angespannt, die Firmen sind eigentlich überall am Sparen. Und trotzdem sieht es so gemäss dieser Studien aus, dass das Marketingbudget in Zukunft werden ansteigen.
Laut Umfragen Ende Jahr hat es ergeben, dass 72% der Marketingleiter höhere Ausgaben budgetiert haben. Der Druck vom Marketing-ROI wird also enorm und jeden ausgehenden Franken muss ja auch wieder gerechtfertigt werden gegenüber der Geschäftsleitung. Da bin ich dann mal gespannt, wie die Budgets abgesegnet worden sind.
Genau, und dann haben wir noch Gen AI wieder mal als Thema. Die Studie sagt, und das ist auch wieder bestätigt durch die Online-Händlerbefragung, die wir angeschaut haben, dass Gen AI extrem wichtig ist in den Firmen, aber überall noch vernachlässigt wird. Ist das für Schweizer Firmen auch eine Gefahr?
In dieser Studie ist klar herausgekommen, dass Gen AI nur auf Platz 17 von der Dringlichkeit zum Handeln eigentlich fungiert und vor dran sind noch 16 andere. Wer jetzt aber nicht skaliert, verliert am Wettbewerbsvorteil durch den Effizienzgewinn. Und von uns aus gesehen ist eigentlich das Platz 17 relativ hoch. Und da müsste man auch wieder die Online-Befragung anschauen von der FHNW, die wir ja auch oben schon verlinkt haben.
Genau. Aber jetzt, wenn wir das zusammenfassen, das heisst für B2B und B2C-Entscheider, es gibt in der Schweiz drei grosse Handlungsfelder, wo man sich darauf fokussieren kann. Was empfehlen wir denen dort so kurz und bündig?
Erstens, wir fangen so an, wie wir aufgehört haben letztes Jahr, Stärkung von der Datenbasis. Datengesteuertes Marketing, das ist sicher der erste Punkt. Ohne saubere First-Party-Daten funktioniert weder die ROI-Messung noch die KI-Personalisierung. Dazu kommen wir aber nachher gerade in unserem Hauptteil nochmal.
Und zweitens, was haben wir dort noch als Empfehlung bezüglich Branding?
Investiert doch bitte in interaktives Storytelling und Kreationen. Also B2B-Firmen sollten auch vermehrt von den B2C-Taktiken lernen und auch die in ihrem Content-Marketing übernehmen, weil B2B ist nicht so weit weg von B2C.
Und der dritte Punkt, dort haben wir über KI geredet. Was können die Firmen machen, um ihren Rückstand bezüglich KI aufzuholen?
Fokussiert auf skalierbare Gen-AI-Anwendungsfälle. Fängt einfach da mit einfachsten Dingen, wie zum Beispiel Medienoptimierungen oder Content-Kreationen, die euch unterstützen durch das, um schneller einen Mehrwert zu schaffen, bevor ihr euch an den komplexeren Cases anwogt.
Gut, jetzt machen wir noch im Hauptteil so einen Ausblick, einen Blick in Kristallkugeln. Was sind so wichtige Themen im 2026, die von euch zukommen? So in der Vorbereitung drin, da sind verschiedene Sachen drin gewesen, wo wir schon mal diskutiert haben. Es sind aber auch neue Sachen mit drin. Und das sind so Prios für das 2026, auf was dort darauf ankommt.
Dann lass uns das mal diskutieren miteinander. Fangen wir doch gerade mal an mit der Stimmung der Schweizer KMU. Die ist extrem gedämpft. Wir haben ein Jahr hinter uns, das sicher für viele Firmen nicht ganz einfach gewesen, mit Hin und Her von Zoll und so weiter und so fort. Die Sorge um die Aussenpolitik dominiert oder hat es 2025 extrem dominiert. Aber digital die grösste Herausforderung ist weiterhin auch in gewissen Bereichen ein akuter Fachkräftemangel. Also gewisse haben wir überschüssig und gewisse haben wir immer noch im Mangel. Also zwei Drittel der Schweizer Unternehmen sehen das als Hauptsorge, die richtigen Leute auf den richtigen Positionen zu haben. Also die Digitalisierung 2026 muss eindeutig in die Richtung liefern und laufen.
Genau, und dort als Möglichkeit haben wir, um das KI-Thema oder Personalengpass zu überbrücken, das mit KI zu machen. KI-Automatisierung ist so ein Lösungsansatz dort dazu. Das heisst, 2026 wird es mehr darum gehen, nicht mehr mit KI zu experimentieren, sondern KI strategisch zu nutzen und einzusetzen. Und die breite Verfügbarkeit von diesen KI-Tools heute, was alles auf dem Markt drauf ist, macht es auch möglich, dass Unternehmen KI breit können einsetzen und können wirklich tiefgreifend strategische Projekte starten.
Aber auch dort braucht es Leute, wo natürlich die KI dementsprechend vorantreiben und Entscheidungen fällen kann. Ein weiteres Thema ist auch Agentic AI als Passwort. Wie müssen sich KMUs das vorstellen? Ehrlich sind das nur bessere Chatbots? Und wie schaffen wir das, von einem Hype zu messbaren Return on Investments zu kommen, wo doch 95% der Pilotprojekte, die du auch ja in ein paar Folgen voran schon mal uns erzählt hast, gescheitert sind?
Bei KI-Agenten haben viele das Gefühl, da reden wir von Chatbots, aber KI-Agenten, da reden wir nicht von Chatbots. Da geht es über das ganze Chatbot-Thema daraus raus. Da geht es darum, Workflows zu automatisieren, zu orchestrieren, also verschiedene Agenten zu orchestrieren und Entscheidungen treffen durch KI oder KI-gestützte Entscheidungen zu treffen. Schlüssel hinter da ist Präzision. Also Führungskräfte müssen dort Bereiche identifizieren mit einem hohen Impact und eher tief investieren statt breit. Also nicht in Breite gehen, sondern jetzt wirklich konkret in Tiefe gehen und spezielle Aufgaben angehen.
Das heisst also, die Geschäftsleitung muss 2026 extrem richtig die Prioritäten setzen, heisst das für mich. Welche Prozesse bringen denn den schnellsten Return on Investment für zum Beispiel die KMU-Administration?
Ja, also wichtig ist, dass die Geschäftsleitung dort in den Lead geht und Priorisierung und Steuerung übernimmt. Am schnellsten rentieren tun Sachen, die Kosten sparen. Das heisst Automatisierungen zum Beispiel im Backend, also Rechnungsmanagement, Lagerverwaltung, automatisierte Korrespondenz oder was euch auch in euren Arbeitsprozess drin tut einfallen. Das sind Prozesse, die vor allem regelbasiert sind, also wo man einen Workflow kann hinterlegen kann. Und da kann man schnell mal so 25-40% Effizienzsteigerung rausholen bei relativ geringem Risiko.
Ein weiterer wichtiger Punkt dort ist auch noch die Governance. Also, wie verhindern wir, dass die Mitarbeiter einfach, weil sie irgendetwas mit KI machen wollen, sensible Kundendaten schnell auf ChatGPT als Excel aufladen? Und wie schauen wir da, dass das einfach nicht passiert in Zukunft?
Ja, da braucht es in der Firma auch klare Richtlinien, also bezüglich Governance, was KI anbelangt. Und auch bezüglich Ethik, was das ganze Thema anbelangt. Aktuell, gemäss Kenntnisstand, sind nur etwa ein Drittel der Schweizer Firmen haben solche Regelungen, wie mit Daten in KI-Tools umgegangen werden soll. Also das heisst, ihr als KMU braucht eine Policy und eine Strategie, die festlegt, wie mit solchen Daten umgegangen werden soll, damit die Daten die Schweiz nicht verlassen oder in eine KI hineingespeisen wird, wo niemand weiß, was mit diesen Daten noch hat, dann genau passiert. Also wir sehen dort, die KI-Governance, das ist Chefsache. Was wir aber auch noch haben, ist 2026 wird bezüglich KI auch noch ein Jahr, was die Regulierung anbelangt, sein. Dort der EU AI Act, dort haben wir in der Aldi-Episode darüber geredet, wo Aldi die Bilder schon bereits dort auszeichnen, die sie mit KI generiert haben. Die wird ab August scharf sein und was heisst denn das für Schweizer Unternehmen im E-Commerce und im Marketing?
Also der AI-Act wird natürlich die Schweizer Unternehmen treffen, wenn sie an EU-Kunden liefern. Und da muss man immer daran denken, EU auch gleich Liechtenstein. Da meinen viele immer, die Schweiz und Liechtenstein, das Ländli kann man auch noch gerade mitnehmen, aber eben auch schon Liechtenstein gilt eigentlich zum EU-Raum. Also ab August 26 gelten weitreichende Pflichten, besonders für Hochrisikosysteme. Das heisst, KI-Nutzung muss inventarisiert, risikobewertet und mit Dokumentationspflicht versehen werden. Das heisst das für unsere Unternehmen.
Also die mit Kunden im EU-Raum arbeiten, für die wird das relevant im August. Für die Schweizer Unternehmen geht man davon aus, dass so am 27. dann auch ein AI-Act wird auftauchen, der das für den Schweizer Markt wird regeln. Aber im Marketing, also ich denke hier an die Content-Erstellung und Bedenken der Konsumenten, also wie in dem Aldi-Artikel, den wir dort diskutiert haben, genannt, Konsumenten erwarten eine AI-Überflutung oder haben Angst vor einer AI-Überflutung. Und wie müssen jetzt Marketingleiter mit KI-generierten Texten und Bildern umgehen?
Ja, wir haben es ja noch gesehen, gerade kurz vor Weihnachten war ja noch der Shitstorm gegen die SBB zum Beispiel mit den generierten Bildern, wo ja eben alle dann aufgeschrieben haben, das ist ja alles nur gefaked und nicht gefotelt. Also Transparenz ist das A und das O. Ab 2026 besteht in der EU die Kennzeichnungspflicht für generative KI-Outputs. Also dann muss das dort stehen. Das Marketing muss also die Prozesse etablieren, dass wenn ihm irgendwo KI-generierte Bilder, Texte oder Videos zum Vorschein kommen, dass man die gerade markiert und auch intern schon dokumentiert, dass das schon klar ist.
Aber es gibt nicht nur Regulierungen im Bereich der KI, auch im Tracking kommt da etwas auf uns zu. Dort reden wir über Cookie-less Ära, die auf uns zukommt. Und wie funktioniert das, der Übergang zu dem Privacy-First-Marketing?
Der Wegfall von der Third-Party-Cookies zwingt eigentlich auf die Umstellung zu der First-Party-Datenstrategie. Das heisst, im Marketing muss der Mehrwert geboten werden, dass die Kunden ihre Daten wirklich freiwillig teilen. Third-Party Server-Side-Tracking ist technisch notwendig, um den ROAS in Zukunft 2026 auch können zu messen.
Genau, und Google hat noch mehrmal vor und zurück, also wir blosen die Übung ab, wir machen es, wir blosen die Übung ab, jetzt darauf verzichtet, die Third-Party-Cookies in Chrome zu blockieren. Was heisst jetzt das für Schweizer Firmen? Bleibt jetzt alles beim Alten?
Das kommt ganz darauf an, wo eure Daten liegen. Also in der Schweiz ist die Lage noch entspannt. Das revidierte Datenschutzgesetz erlaubt uns das Tracking weiterhin ohne nervige Banner, solange wir transparent darüber informieren auf der Webseite. Aber sobald wir mit Kunden aus der EU zu tun haben, gilt einfach weiterhin das DSGVO und dort ist der Cookie-Banner mit Klickpflicht weiterhin gesetzt.
Aber was bedeutet denn das für Technik, wenn die Cookies dort bleiben? Also dann ist doch alles gut.
Leider nein. Erstens blockieren Browser wie Safari oder Firefox Daten trotzdem. Und das sind oft doch über 40% von euren Nutzern oder einmal schon ein grosser Teil, der eben nicht mit Chrome da ist. Zweitens beeinflussen Adblocker eure Messung ebenfalls massiv. Und das ist ein weiterer Punkt.
Also egal ob Schweizer Fokus oder EU, stellt auf Server-Side-Tracking um. So umgeht ihr die Browserblockade und habt weiter saubere Daten in eurem Analytics drin, um Return on Investment zu berechnen. Ohne von der Laune von Google oder von den EU-Banner abhängig zu sein. Was ich noch gesehen habe, ist, in Deutschland oder im EU-Raum ist die ganze Datenschutzgesetz-Thematik mit den Cookie-Banner und noch ein paar andere Themen ziemlich zur Diskussion. Also es gibt dort ein Konsortium in der EU, das das neu aufrollen und analysieren möchte. Das wäre dann sicher ein Thema für eine nächste Folge vom Podcast.
Wir kommen nach Compliance und Marketing also zu einem weiteren Thema Infrastruktur. Das revidierte Datenschutzgesetz und auch US Cloud Act setzt die ganze Datensouveränität unter Druck. Ist denn Public Cloud für KMU noch sicher?
Ja, also Nutzung von den US-amerikanischen Cloud-Diensten, das ist auch schon mehrmals behandelt worden, ist ein Risiko für die Einhaltung vom revidierten Datenschutzgesetz in der Schweiz. Und zwar kann die US-Regierung amerikanische Unternehmen dazu zwingen, Daten rauszugeben, die auch von Schweizer Unternehmen sind, die auf diesen Servern gelagert sind von ihnen. Das heisst, die private Cloud in der Schweiz gilt als zuverlässige Wahl für Schweizer Unternehmen und dort darüber ist die Datensouveränität garantiert.
Wäre ja schade, wenn einfach Daten rausgegeben werden, weil jemand eine Laune hat. Also ein klares Statement für lokale Anbieter. Und das ist auch der Grund, warum wir alle unsere Projekte auf einem Server bei Netstream haben, also mit einer Zusammenarbeit mit Netstream hier unsere Server betreiben und alles in der Schweiz hosten. Aber wie sieht es denn mit dem Schutz aus gegen immer professionellere KI-gestützten Angriffe? Ist die klassische Firewall denn irgendwie noch genug?
Ja, da gibt es auch eine Änderung. Also die ganze Prävention allein, die reicht nicht mehr. Cyberresilienz, das ist eine strategische Pflicht. Also die ganze Architektur von der IT muss auf Zero Trust umgestellt werden. Zero Trust heisst, ich vertraue grundsätzlich eigentlich gar niemandem und gar nicht mehr und tue alles entsprechend dokumentieren. Das heisst, jeder Zugriff, ob intern oder extern, muss kontinuierlich geprüft, verifiziert werden und nicht nur einmal, wenn sich jemand einloggt.
Zero Trust klingt nach riesigem Aufwand. Was sind denn die wichtigsten Massnahmen für die KMUs, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen?
Also die wirksamsten Einzelmassnahmen gegen Phishing und Ransomware sind, dass man konsequent Multifactor Authentication einsetzt. Also dass ich SMS überkomme oder über einen Authentifizierungsdienst nach einem Login einen Code überkomme, den ich zusätzlich eingeben muss. Und KMUs sollten auf Managed SOC Services setzen, das heisst eine externe Überwachung 24/7 vom Betrieb des Systems aus Security-Perspektive, also eine Echtzeitüberwachung bezüglich Security. Wenn wir die Kernbotschaft jetzt von CIOs zusammenfassen und nur drei Dinge für 2026, vor all dem, was wir diskutiert haben, auf die Agenda setzen, abseits vom Alltagsgeschäft, was wären denn die wichtigsten Themen bezüglich Marketing, IT und Strategie?
Also erstens wäre es AI Governance einzuführen und KI Use Cases, also eine Automatisierung im Backend starten, um eben mit den Leuten, die man hat, können effizienter zu arbeiten und Fachkräftemangel können zu kompensieren. Zweitens eine Privacy-First-Datenstrategie umsetzen.
Und die dritte Priorität, um das Unternehmen resilient zu machen?
Drittens gilt eben, das Zero Trust zu implementieren, beginnend mit Multi-Factor Authentication. Denn Cybersicherheit ist eine essentielle operative Bedrohung.
Also 2026 gilt, Pragmatismus überhyped, fokussiert umsetzen, ins Machen kommen, was Sicherheit schafft und gleichzeitig die Effizienz steigert. Denn nur so überlebt ihr als KMU in dem neuen, volatilen Umfeld, das permanent ändert.
Also heisst das für Geschäftsetagen, digitale Zukunft gehört denen, die strategisch führen. Und irgendwie haben wir in diesem Thema oder im vergangenen Jahr schon bereits alles irgendeinmal diskutiert. Wer also zwei Blöcke immer wieder zulässt, der weiss, was er muss wissen und ist immer auf dem neuesten Stand, was das eben anbelangt.
Das ist jetzt eine Riesenabhaltung zu diesem Thema gewesen, was so Kristallkugeln 2026 für uns in der Schweiz bringt oder für euch als Firma bringt.
Da können wir noch ganz viele Kristallkugeln. Genau. Das ist erste Woche Januar. Schauen wir mal,
was noch alles passiert und auf uns zukommt, was spannend ist. Da wird sicher einiges gehen. Gehen wir zum Tooltip über. Google Search Console Videos.
Hast du die beiden neuen Videos schon gesehen von Google? Die haben wirklich gute Erklärvideos zu Search Console und Search Console Insights komplett aktualisiert. Und damit ich es nicht vergesse, der Menüpunkt Insights heisst neu Statistik.
Genau, also das Timing von diesen Videos könnte nicht besser sein. Ich habe gesehen, es gibt schon eine riesen Abhaltung zu Search Console Videos. Es gibt eine Playlist auf YouTube dazu, aber es hat jetzt zwei neue gegeben, wo sie erklären, wie das Ganze funktioniert, weil ich merke immer wieder in den Gesprächen, die Leute wissen eigentlich gar nicht genau, was man mit dieser Search Console so genau machen kann. Was wichtig ist, beide Tools geben einen Einblick, wie eure Webseite gefunden wird in der Google-Suche drinnen. Also, wie Google zu diesen Daten kommt und was da drinnen damit passiert. Also technisch, auf der technischen Seite, wie auch inhaltlich.
Also mal nicht KI-treibendes Thema, sondern wirklich, wie ist SEO-Sichtbarkeit. Aber lohnt es doch das mal schnell eins fürs andere anschauen und unseren Zuschauern und Hörern wirklich mal kurz einsortieren. Fangen wir doch mit dem Klassiker an, der Google Search Console. Was ist dort in diesem Video die Kernbotschaft?
Also die Search Console ist eigentlich das technische Cockpit. Also da finde ich viele technische Informationen, wie deine Webseite in der Google-Suche innen noch hat, denen erscheint. Da geht es eigentlich ums Fundament vom Ganzen. Du erfährst dort, ob Google deine Seiten überhaupt findet, indexiert, ob es Fehler gibt bei dieser Indexierung und du siehst dort drin auch, für welche Keywords welche Seiten angezeigt werden. Und dann in den Suchergebnissen drin auftauchen.
Also eher etwas für Leute, die technisch reinschauen und wissen, wie das genau aussieht.
Genau. Also wenn du technische Probleme lösen bezüglich der Suchmaschinenoptimierung, dann noch, also in Google drin, ich sage es immer in Google drin, weil die Leute haben zum Teil Mühe, das mit Google Analytics zu unterscheiden. Search Console ist wirklich rein nur Google-Suche. Wenn du da technische Probleme lösen willst oder die Performance von deiner ganzen Seite im Detail anschauen willst, wie sich die entwickelt hat und ob die gut ist, ist die Search Console dein Tool. Also es ist eigentlich quasi direkt die Draht zu der Google-Suche im Maschinenraum hinein.
Okay, das haben wir jetzt verstanden, das erste Video, technische Sicht auf dein Ranking quasi. Und dann gibt es ja noch das zweite Video, das ist die Search Console Insights, wo ja eben Statistik heisst auf Deutsch. Das sieht aber im Vergleich viel, viel freundlicher aus, oder?
Genau, also Search Console Insights ist ein Menüpunkt innerhalb von der Search Console. Dort, das ist eher personenorientierte View für Leute, für also Content-Redakteure, die Inhalte erstellen. Also das ist vor allem für Blogger, Redakteure oder für KMUs, wo jemand nebendran noch so ein bisschen SEO macht oder muss dort Bescheid wissen. Das tut eigentlich die komplexe Daten aus der Search-Konsole aufbereiten und in einer verständlichen Form übermitteln, ohne dass man ein SEO-Experte muss sein.
Und was sehe ich denn dort drinnen konkret?
Also du siehst dort drinnen, welche von deinen Beiträgen haben extrem gut performt in den letzten 28 Tagen oder letzten 3 Monaten und so weiter. Das kann man dort dann auch zeitlich einstellen mit erklärenden Hinweisen, was könnte verbessert werden oder was dort drinnen nicht so gut ist. Also du siehst dort, welche Inhalte sind gerade im Trend. Und das Video zeigt schön, wie man da drinnen erkennt und sieht, ob das Video bei der Zielgruppe nachkommt oder wie es bei der Zielgruppe nachkommt.
Also heisst das, so ein bisschen konkret betrachtet, die Search-Konsole ist eher so der Technikraum, Technikzentrale, und alles, was Search-Konsole Inside ist, ist mehr so ein Content-Tagebuch, korrekt?
Genau, also die Search-Konsole sagt, ob deine Seite funktioniert. Und Insights sagen dir, ob die Inhalte, die du erstellst und zeigst, ob die dich begeistern und die Leute dort etwas damit anfangen können. Und das Beste daran ist, man muss nichts Kompliziertes einstellen, sondern die Daten kommen in den Insights eigentlich automatisch aus der Suche zu dir und sind aufbereitet.
Oh, das klingt aber sehr perfekt. Wer also wissen will, warum als sein letzter Blogbeitrag aufgrund von Google-Suche so richtig durch die Decke gegangen ist, der schaut am besten mal in die Insights rein. Und wer es im Detail will verstehen, wie die Search-Konsole Statistik funktioniert, der hat eben dort ein super Tool.
Genau. Und wir tun wie immer die Links zu diesen Videos entsprechend in die Shownotes reinpacken, damit ihr die dort anschauen könnt. Die Videos sind relativ kurz, die gehen, glaube ich, das eine ist 6 Minuten und das andere ist ungefähr etwa 10 Minuten. Gut aufbereitet und relativ einfach zu verstehen. Also wirklich kurz und knackig.
In dem Sinn sind wir schon am Ende angelangt von unserem ersten, respektive 17. Blogbeitrag, der erste im 2026. Nochmal an dieser Stelle alles Gute fürs neue Jahr und ja, wir bleiben dran. Etwas bleibt aber, wie im alten Jahr, liken, teilen und kommentieren.
Genau, der Algorithmus ist unser Freund.
Genau, und darum seid ihr unser Freund. Also, wir wünschen euch beste Gesundheit, gutes Neues und bleibt gesund und gefräst.
Ciao zusammen.
Ciao.